Nach dem 0:3 gegen den VfB Stuttgart steht der VfL Wolfsburg mal wieder mit dem Rücken an der Wand. Und auch wenn die Führungsebene Trainer Paul Simonis den Rücken stärkt, dürfte eines klar sein, es muss etwas passieren, jetzt gegen Hamburg, Kiel oder Hoffenheim. Darüber, aber auch über vieles andere mehr, werden wir jetzt hier sprechen im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens.
Wenn ich jetzt für das hinter uns liegende Spiel und für die derzeitige Situation beim VfL einen Slogan finden müsste, dann fällt es mir gar nicht so leicht, das Passende zu finden. Von einem der Auszug das Gruseln zu lernen, so aus Fansicht, oder es kriselt wieder an allen Ecken, um mal wieder die Boulevardpresse zu zitieren. Ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach, das irgendwie einzuordnen, wie es im Moment beim VfL Wolfsburg so läuft. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Und wer wäre dafür nicht besser geeignet als mein Podcast-Kompagnon Lenny? Schön, dass du da bist heute.
Hi Christian, ja, ich springe gerne ein oder gerne rein in dieses Sumpfloch, in Anführungsstrichen, über das wir jetzt wahrscheinlich reden müssen. Danke, dass du mich dafür nochmal verhaftet hast.
So ist es, verhaftet habe ich ihn. Mal Rollentausch hier, sonst darf er ja immer die Leute verhaften und verhören. Nein, Quatsch. Ja, wir witzeln rum, aber es ist eigentlich, ja, weiß ich gar nicht, ob das gerade so die beste Stimmung ist oder der beste Zeitpunkt, um Witze zu machen. Oder vielleicht wird auch alles wieder heißer gekocht, als am Ende gegessen wird. Und wir haben eigentlich noch keine Krise, bloß weil wir 4 Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Wie würdest du das derzeit denn verorten, für dich selber auch vor allem?
Also ich habe das schon letzte Woche mal so ein bisschen auch anklingen lassen. Das Ganze ist, so stellt sich's für mich da, so ein bisschen der Ritt auf der Rasierklinge im Moment. Es ist noch genug Zeit, dass das in die richtige Richtung kippt. Und wie sich ja auch momentan alles so sortiert, ist es ja auch so, dass man jetzt keinen Aktionismus von Seiten des VfL da vom Zaun brechen wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite machen die Leistungen nicht gerade Mut. Und das ist so ein bisschen die Sache, nicht, dass, weil du es gerade gesagt hast, nicht, dass du 4-mal in Folge verloren hast, sondern wie du verloren hast. Das ist das, was mich da so ein bisschen, ja, und da das Wort hast du ja auch gerade versucht zu finden. Bei mir ist es nämlich Fassungslosigkeit, ehrlich gesagt. Und ich war ja am Samstag auch im Stadion, habe da Roy und Jan, die das für Wölferadio Arena Live da kommentiert haben, über die Schulter geguckt und öfter mal auch in die Gesichter geschaut. Und das war wirklich auch genauso. Und auch hinterher in der Mixzone mit Sebastian Schinzilorz, also es war jetzt nicht so, dass man da schon eine perfekte Analyse parat hatte. Auch da wusste man nicht so genau, in welche Richtung oder was das jetzt eigentlich für ein Auftritt war, wie das denn sein kann, dass sowas passiert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese andere Seite, die andere Seite der Rasierklinge, macht mir schon ein bisschen Sorgen. Kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch ein bisschen detaillierter drauf.
Ja, das auf jeden Fall. Aber vorher, finde ich, hören wir erstmal in das Gespräch rein mit Sebastian Schinzilurz nach dem Spiel gegen Stuttgart. Du hattest es ja gerade angesprochen, du und weitere Pressekollegen hattet ihn ja in der Mixzone getroffen und du hattest ja auch die Möglichkeit, einige Fragen loszuwerden.
Augsburg hieß es ja, wollte auch wieder was gut machen. Und jetzt hatte man den Eindruck, gerade zu Beginn heute, relativ passiv, relativ tiefstehend, relativ wenig aggressiv auch gegen den Ball. Ja. Wie hast du es gesehen? Kann ja nicht der Matchplan dann gewesen sein
eigentlich. Genau so habe ich es auch gesehen. Natürlich wollten wir nach der Leistung in Augsburg eine Reaktion zeigen. Schwierigkeiten ein bisschen liegt immer darin, dass du natürlich dann viele Spieler auch verlierst und die bei Länderspielen unterwegs sind, sodass ein bisschen das Momentum dieser kritischen Analyse und des Zusammenrückens dann so ein bisschen gefehlt hat. Aber noch bitte nicht als Alibi verstehen. Heute war die Leistung einfach nicht gut genug. Diese Passivität, die hat uns dann am Ende in eine sehr tiefe Position auf dem Feld gebracht. Und dann haben die Stuttgarter wirklich individuell sehr viel Qualität, um immer was zu kreieren. Das war natürlich so nicht geplant, aber wie gesagt, unser Dazutun und die Qualität der Stuttgarter haben eben dazu geführt. Und dann ist es eine absolut verdiente Niederlage.
Warum tut man sich so schwer, diese Grundaggressivität, wie man ein Spiel angeht, reinzukommen? Also tatsächlich so auf den Gegner zu bespielen und zu bearbeiten, wie es eigentlich sein müsste für ein Bundesliga-Spiel?
Ja, also heute lag so ein bisschen die Schwierigkeit darin, dass die Stuttgarter natürlich extrem gut darin sind, dass sie viele Spieler tief auf dem Platz in der letzten Zone haben, dementsprechend viele kurze Passwege haben. Und die Schwierigkeit ist immer, wenn du dann natürlich mit vielen Leuten dementsprechend eins gegen eins gehen willst, werden die Räume hinten groß. Wir haben das versucht, ein bisschen auszubalancieren, gut kompakt zu stehen und dann immer wieder rauszustechen. Aber ist uns nicht gelungen, muss man klar sagen. Ist uns in keinster Weise gelungen. Insofern kann ich mich nur wiederholen, dass die Leistung nicht gut war und das Ergebnis folgerichtig ist.
Wir kommen natürlich nicht drum rum, auch hier über das hinter uns liegende Spiel zu sprechen. Ich habe es nicht ganz verfolgen können. Ich war unterwegs und ja, ihr wisst es ja, Handyempfang und Zugstrecken, das ist ein Thema für sich. Egal, war vielleicht auch an manchen Stellen besser so. Ich habe am Ende Spielzusammenfassung gelesen. Ich habe viele Fan-Kommentare gelesen und ja, bei vielen Kommentaren wurde natürlich auch schon gefühlt dem Trainer wieder abgedankt, die große Krise ausgerufen und so weiter und so fort. Aber man muss sich nach diesem Spiel schon fragen, was ist da los? Wir hatten wieder mal einen großen Umbruch mit vielen personellen Veränderungen auf sämtlichen Ebenen und sind eigentlich mit einer sehr positiven Einstellung in die Saison gestartet. Und jetzt gegen Stuttgart war alles irgendwie gefühlt wieder dahin. Und man muss sich dann schon fragen, was war da los? Also allein wenn wir nur auf das hinter uns liegende Spiel gucken, so viele Fehlpässe und Dinge, die einfach nicht funktioniert haben. Ich stehe jetzt nach dem Stuttgart-Spiel hier mit ganz vielen großen Fragezeichen auf der Stirn. Ich habe das Spiel in Teilen verfolgt, weil ich saß zu dem Zeitpunkt gerade im Zug und es war, glaube ich, auch ganz gut, vielleicht es nicht ganz gehört zu haben. Ich habe am Ende einige Zusammenfassungen gelesen und auch einige Fan-Kommentare. Und ich habe irgendwann aufgehört zu lesen, weil ich dieses es ist wieder Krise beim VfL einfach nicht mehr ertragen kann. Du hast es gerade ja selber gesagt, wir stehen noch am Anfang der Saison. Es ist eigentlich noch genug Zeit, aber es ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen stilprägend für den VfL. So, wir haben einen Umbruch, wir haben neues Personal an Bord in jeglicher Hinsicht und trotz alledem läuft es einfach nicht rund. Und da muss man sich natürlich auch fragen, gerade nach dem Spiel gegen Stuttgart, wo so viel Kram am Laufen war, so viel Fehlpässe und Sachen, bei denen man sich wirklich gefragt hat, hey Leute, was ist denn da heute los irgendwie?
Ja gut, du hast Fragezeichen auf der Stirn, ich habe Alarmglocken an. Und zwar jede Menge davon tatsächlich. Und das liegt gar nicht daran, über das Thema Umbruch und neuer Kader, neuer Trainer und so weiter und so fort zu sprechen, sondern was daraus bisher gemacht worden ist, ja, und in welcher Art und Weise was gemacht worden ist. Also das ist das, was mich da am meisten momentan, naja, schockiert, will ich jetzt nicht sagen. Ich will gar nicht so sehr in diese Hyper-Rolle da rein, was das angeht, weil natürlich finde ich viel, was auch geäußert worden ist, ich habe ja das auch verfolgt da in den Social Media, im Wolfsblog und so weiter und so fort. Und da ist natürlich viel, da wird natürlich sofort alles in Frage gestellt und da sind wir wieder teilweise berechtigt, teilweise nicht berechtigt, bei dem tatsächlich alles in Frage zu stellen und dann auch kaputt zu machen, ja, und wieder am besten, also wir, die Sandburg, die treten wir jetzt mal komplett klein, die war, wo, was weiß ich was, die scheiße aussieht und wo noch gar nicht großartig was gebaut worden ist, so ungefähr, und die große Flut, die zeigt sich auch schon am Horizont, so, aber treten wir doch erstmal alles kaputt und dann machen wir ganz neu alles. So, und das ist natürlich auch, da schwingt das Pendel dann mir zu sehr extrem in die andere Richtung. Was man aber ganz klar sagen muss, und das war ja auch so deine Eingangsfrage, was nehmen wir denn oder was ist denn das Spiel gegen Stuttgart gewesen? So, und da muss man ganz klar sagen, da geht es nicht um Umbruch. Da geht es nicht darum, ja, was da vielleicht taktisch angepasst wurde oder passt da die richtige, passen die Spieler auf die jeweilige Position, ist der Kader zu groß, zu klein, richtig eingekauft und was weiß ich was. Da reden wir über die elementaren Bestandteile des Fußballs, die gegen Stuttgart nicht stattgefunden haben und zuvor gegen Augsburg auch schon nicht. Und das ist das, was wo bei mir tatsächlich die Alarmglocken so schrill schrillen tatsächlich, dass wir da ganz dringend, oder vielmehr beim VfL Wolfsburg, dass man da so dringend ran muss, dass ich gar nicht weiß, wo man da zuerst ansetzen will oder soll. Denn wenn du auf den Platz gehst, egal wer da am Samstag auf dem Platz stand, und du bei allen nicht das Gefühl hattest, die wollen ein Fußballspiel gewinnen, sondern sich das mal anzugucken und ja, mal gucken, wie es so läuft und so weiter. Und ja, da kommst du natürlich gegen den Champions League-Teilnehmer nicht weit, muss man mal ganz klar so sagen. Und das ist das Zweite, was beim Spiel gegen Stuttgart so herausgestochen hat. Nicht nur, dass die Grundsatzbereitschaft nicht da war bei der Mannschaft, sondern du hast auch bei dem zweiten Ding das nie das Gefühl gehabt, Stuttgart muss überhaupt an irgendeine Leistungsgrenze gehen. Ich glaube, Roy hat es auch gesagt in der Reportage, das war ein Trainingsspiel. Und das ist etwas, was megamäßig erschreckend ist. Ja, dass das in einer Form, wo du ja vorher schon richtig scheiße gespielt hast gegen Augsburg, dann ankündigst großspurig, da gibt es eine Reaktion, da wollen wir wieder Gutmachung leisten. Und dann gehst du so ins Spiel, dass der Gegner in der Form keine Probleme hat, bei dir auswärts 3-0 oder bei dir zu Hause, in dem Fall Stuttgart auswärts, 3-0 zu gewinnen. Das ist etwas, wo ich auch ganz ehrlich sage, da habe ich auch fassungslos drauf geguckt. Aber ich habe mich dann auf der anderen Seite auch gefragt, wo soll es denn auch herkommen? Nur weil da jetzt einer mit dem Finger schnippt, werden ja die offensichtlichen Defizite, auf die wir vielleicht auch noch kommen, ja nicht auf einmal ausgelöscht, sagen wir es mal so.
Ja, vor allem, wenn wir mal zwei Spiele zurückgehen gegen RB Leipzig, was wir zwar auch verloren haben, aber mit Stolz verloren, will ich mal sagen. Ja, das war für mich ein völlig anderes Spiel. Das hat ja auch bei dieser Reportage auch Volker sehr deutlich hervorgehoben. Ja, da hast du eine Mannschaft gesehen, die gekämpft hat, die zwar kein Tor erzielt hat am Ende, aber trotz alledem war der Kampfgeist da. Da war ein Feeling für Mannschaft da, ja, dass man auch wirklich gewinnen wollte. Und jetzt eine Woche oder zwei Wochen später das totale Chaos und der völlige Gegensatz. Das sind so Sachen, die irgendwie mich erschrecken bei dem Ganzen.
Ja, wir können es, also ganz davon abgesehen, war ja nicht nur der liebe Volker da am Mikrofon, sondern das Spiel gegen Leipzig habe ich ja auch kommentiert. Deswegen kann ich diese Einschätzung durchaus teilen. Auch wenn mir dann am Ende dieses unbedingte, ich glaube, beim letzten Mal habe ich es auch thematisiert, dieses unbedingte Gewinnen wollen. So, ich schwag das Ding mal oben rein, einfach so nach dem Motto. Und die letzte Szene gegen Leipzig war, glaube ich, haben wir auch drüber diskutiert gehabt, irgendwie Arnold kriegt im Mittelfeld den Ball oder im Mittelkreis, spielt ihn rechts raus, dann kriegt er den Ball wieder zurückgespielt, dann spielt er zurück zu Gabara und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Ja, also so dieses, ich hau das Ding so Hail Mary-mäßig wie im American Football einfach oben rein und hoffe darauf, dass da einer irgendwie was reinschädelt, so ungefähr. Also das, was du machst, um irgendwie mit allerletzter Kraft noch irgendwie ein Spiel zu gewinnen, so ungefähr, oder irgendwie Lucky Punch zu setzen. Wenn du dich aber gar nicht in die Position bringst, einen Lucky Punch zu setzen, dann ist das schlecht, logischerweise. Und ich, wie gesagt, Leipzig, hier habe ich auch gedacht, okay, da sieht man jetzt, da ist man schon so ein bisschen auf dem Weg der Besserung, hatte ich so gewähnt, obwohl man auch immer davor, wo ich auch immer davor gewarnt habe, sich da so gegenseitig in die Tasche zu lügen, mit den grundsätzlich positiven Ansätzen, so ungefähr. Weil dafür kannst du dir am Ende nämlich auch nichts kaufen. Und das ist etwas, was allen so ein bisschen, mir auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, so ein bisschen die so Sand in die Augen gestreut hat. Und ich glaube, die weiteren Spiele gegen Augsburg, gegen Stuttgart haben sehr, sehr deutlich gezeigt, wie es tatsächlich um die Mannschaft aktuell bestellt ist. Und das ist nicht sehr positiv, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Wir greifen schon mal das nächste Spiel vor. Mit was für einem Gefühl gehst du an die nächste Begegnung, wo es ja hier nach Hamburg geht zum HSV und einem Rückkehrer in die Bundesliga? Eigentlich könnte man sagen Pflichtprogramm, ja, aber das haben wir schon so oft gesagt, Pflichtprogramm, das musst du schaffen. Wie gehst du an die Begegnung ran? Was denkst du?
Naja, erstmal müssen wir ja mit folgender Situation umgehen. Wir haben eine massive Unruhe rund um den Verein. So, eine Unruhe, die, ich sag mal, darin gegipfelt hat, am Ende des Stuttgart-Spiels, die Mannschaft, den Verein, die Führung komplett zu verhöhnen. Ja, da gab es Europapokalgesänge und so weiter und so fort. Da gab es ein Abwenden und so weiter. Wir haben fortgesetzt daraufhin eine mediale Berichterstattung, die, ja, wenn man da mal so drauf guckt, für Wolfsburger Verhältnisse schon relativ scharf wird. So, und auch sehr viel in Frage stellt von dem, was da installiert worden ist. Vom Trainer bis hin zu, ist das, was da Christiansen und Shinzi Lords machen, ist das das Richtige? So. Plus einer Diskussion nicht nur der üblichen Meckerköppe beim VfL, sondern bis hin zu, ich sag mal jetzt, Leuten, die sogar noch Leserbriefe schreiben an die Zeitung, ja, die dann sagen, das ist alles gescheitert und wir müssen jetzt die Notbremse ziehen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast eine massive Unruhe im Vorfeld dieses Spiels gegen den Hamburger SV. Zum Zweiten hast du eine Situation, wo ja die Mannschaft auch erkannt hat, wir müssen uns mal zusammensetzen und das Ganze mal besprechen, was ist hier eigentlich los? Diese Aussprache hat es ja am vergangenen Montag offensichtlich gegeben. Maximilian Arnold ist dazu befragt worden als Kapitän, hat sich ja jetzt auch ganz aktuell nochmal in den Medien geäußert und hat zwei Sachen gesagt. So, das eine ist, man soll solche Treffen nicht überbewerten. Man hat das quasi analysiert und abgehakt und gesagt, ja, wir müssen jetzt was dran ändern und gemeinsam an einem Strang ziehen. Klammer auf, es ist traurig, dass das zum jetzigen Zeitpunkt der Saison überhaupt nötig ist, sowas zu machen. Normalerweise machst du das ja irgendwie am 26. Spieltag oder so, wenn es nicht läuft, oder nochmal richtig einschwören, dann machst du nochmal einen Grillabend und alle gehen saufen. Ja, man darf nicht vergessen, wir haben den 7. Spieltag. Ja, gehabt, so ungefähr. Und das ist echt traurig, dass eine Mannschaft, die so intensiv zusammen gewesen ist, insbesondere über die Vorbereitung, das ist ja noch keine 3 Monate her, so ungefähr. Ja, dass das jetzt nötig ist, weil sich da noch kein Mannschaftsgefühl, kein Mannschaftsgeist entwickelt hat. Ja, das ist wirklich problematisch. Und er hat noch was gesagt, Maximilian Arnold, beim Teamgeist generell, da ist noch Luft nach oben. So dieses von der Einstellung her, wir wollen hier alles auf den Platz lassen und so weiter und so fort. Und wir wollen uns auch gegenseitig helfen und unterstützen. Ja, und es ist eine Menge Frustration da und so weiter und so fort. Also wenn man das alles so deutet, dann ist da mehr im Argen, als die Mannschaft hat nicht verstanden, wie der Trainer Fußball spielen lassen möchte. Und das ist etwas, und da kommen wir jetzt zum Dritten, dass wir, und weil du sagtest, ja, gucken wir jetzt schon mal locker flockig drauf, ist ja schon quasi am Samstag das Spiel. Was hast du für Möglichkeiten, für Stellschrauben zu drehen? Als Trainer. Also klar, du wirst das klar analysiert haben, wirst sagen, das und das geht nicht und so weiter. Du hast natürlich aber auch deinen Beitrag dazu geleistet, ja, in dem Sinne. Du hast ja eine Mannschaftsaufstellung gewählt, gab ein paar Verletzte, Arnold auf der Bank und so weiter, aber du hast so Experimente gemacht, wie Joachim Mehle, der auf einmal links außen spielen durfte. So. Wo man schon Mitte der ersten Halbzeit gesehen hat, das funktioniert so nicht. Das siehst du, das musst du, also wenn du es als Laie siehst, musst du es als Profi erst recht sehen, dass du keine Möglichkeiten oder wenig Möglichkeiten hast, nach vorne was zu entwickeln. Du hast keine Torchancen herausgespielt. Du hast, glaube ich, eine 0%ige Flankenquote gehabt über das gesamte Spiel. Du hast gar nichts nach vorne oder ganz wenig, wenn man jetzt die Chance von Swanberg mal ausnimmt, wie so symptomatisch ist, ein kläglicher Abschluss vor dem Herrn, gar kein Zutrauen. Ich mache jetzt die Butze, gut herausgespielt, ja. Aber danach bist du diese Lethargie wieder zurückgefallen und hast das alles mit dir machen lassen, hast nach vorne kaum was entwickelt und warst dann hinten auch so anfällig teilweise, dass dann Stuttgart leichtes Spiel hatte. So, das sind so drei Dinge, wo du, weil du gar nicht die Möglichkeit hast jetzt als Trainer, was willst du denn da jetzt machen? Was willst du da trainieren, in Anführungsstrichen? Und diese Gemengelage, die lässt mich jetzt nicht gerade positiv auf Hamburg gucken, auf das Spiel. Auf der anderen Seite, und das muss man auch ganz klar sagen, da beende ich gleich wieder den Monolog hier, Hamburg ist ja jetzt keine Übermannschaft. Das ist ja ähnlich wie mit Augsburg, wo wir uns nicht ins Hemd machen müssen. Also, oh, das ist eine Riesenaufgabe und dann wissen wir gar nicht, die hauen uns da die Butze voll. Und was ich weiß. Das ist es ja nicht. So, das heißt, du hast, wenn du die, und das klingt immer so blöd, die Grundtugenden des Fußballs oder das, was du die letzten beiden Spiele vor allen Dingen vermissen hast lassen, die Einstellung zum Spiel, dieses, ich bin Profisportler und ich gehe auf den Platz, um ein Spiel zu gewinnen und nicht, ich gucke mir mal an, wie es läuft und dann entscheide ich, wie viel ich investiere in so ein Spiel. Wenn wir das hinbekommen sollten, das ist das, was jetzt, ich sag mal, glaube ich, passieren muss in den Tagen bis Samstag, dann ist in Hamburg auf alle Fälle auch was drin. So viel muss man auch ganz klar sagen. Aber so wie wir gespielt haben gegen Stuttgart und gegen Augsburg, ist da gar nichts drin.
Ja, das ist halt das, was ich vorhin auch meinte. Gegen Leipzig, das wären Gegner gewesen, wo man sich, Zitat, dich eben ins Hemd hätte machen können. Haben wir aber nicht. Und solche Spiele wie jetzt vor allem gegen Augsburg, was für mich irgendwie so symptomatisch ist, weil Augsburg ist so ein, es ist eigentlich kein Angstgegner, aber es ist ein Gegner, der uns regelmäßig leider ins Boxhorn jagt. Ja, und das ist ein, darum sagte ich symptomatisch, ein Ding, was über Saisons hinweg inzwischen passiert, wo irgendwie aber auch niemand so richtig eine Antwort weiß, warum es eigentlich passiert. Du sagtest
ja, weil es sich immer wiederholt, Christian, weil es dieselben Sachen sind, und das ist ja das, was ich auch immer schon gesagt habe, dieser Verein, und das sage ich jetzt bewusst mal so verallgemeinernd, hat ein Problem mit seinen spielenden Angestellten und das schon seit Jahren. So, und diese spielenden Angestellten unterscheiden nämlich, ob sie gegen Leipzig spielen oder gegen Bayern. So, weil in diesen Regionen wähnt man sich. So, dafür ist man verpflichtet worden, für den Kampf um Europa und so weiter und so fort. So, und wenn das nicht eintrifft, so, ich glaube, du hast eine ganze Menge Leute da, die vom Können her, wenn es gut läuft, spielen dir die Sterne vom Himmel. Ich glaube, die können richtig gut kicken. Das bin ich fest von überzeugt. Aber es ist, sind offenbar wenige oder zu wenige bereit, diesen Weg, damit du so gut kicken kannst, diese Voraussetzungen, diese Grundvoraussetzungen dafür zu erfüllen und die anderen im Zweifel anzuzählen oder mitzureißen, die das nicht tun. Ja, davon haben wir zu wenig, ja, und haben immer schon, oder sehr, sehr lange schon zu wenige davon, weil wir immer wieder über dieselben Problematiken sprechen. Und das muss sich ganz, ganz schleunigst ändern. Und weil wir, wie gesagt, habe ich ja eingangs auch erwähnt, wir eine ganz andere Situation haben. Die Leute sind nicht mehr bereit, also auch die Fans und auch die wirklich mit grün-weißem Herzen sind nicht mehr bereit, das so hinzunehmen und zu tolerieren. So, im Zweifel wird der eigene Verein verarscht, die eigene Mannschaft verlacht und das am 7. Spieltag, wohlgemerkt, ja. Und im Zweifel gehen die nicht mehr hin. Wir werden sehen, was gegen Kiel im Pokal passiert und wir werden sehen, was gegen Hoffenheim passiert. Und wenn die Truppe, in welcher Form auch immer, ja, und da bin ich jetzt fest davon überzeugt, dass es da klare Änderungen auch geben muss und klare Ansagen und kein, ich habe immer das Gefühl, das ist noch ein großes Experiment, dieser Wolfsburger Weg. Das darf jetzt kein Experiment mehr sein, sondern wir müssen klare Vorgaben machen. Vom Trainer muss es klare Vorgaben geben, vom Management muss es klare Vorgaben an den Trainer geben und von dem Trainer muss es klare Vorgaben an die Mannschaft geben. So, und das muss umgesetzt werden. Und da muss ich im Trainingsbetrieb gucken, wer von der Mannschaft ist in der Lage, das am bestmöglich umzusetzen. Weil die 11, die da am Samstag auf dem Platz gestanden haben gegen Stuttgart, waren offensichtlich nicht bereit, das so umzusetzen. Und es ist immer eine Verkettung von Umständen aus meiner Sicht. So, es kamen noch ein paar Punkte mit dazu. Nicht nur, dass die Grundeinstellung nicht gepasst hat, sondern auch das gesamte Korsett drumherum aus meiner Sicht. Mähle hatte ich schon angesprochen, kann ich noch zwei, drei andere Sachen mehr ansprechen. Aber das sind Sachen, die müssen jetzt dringend angegangen werden. Und nur dann hast du überhaupt eine Chance, jetzt die nächsten Spiele einigermaßen erfolgreich zu gestalten. Dann lass uns wirklich nur erstmal bis Hoffenheim gucken, weil das ist jetzt so ein Punkt, du kannst jetzt nichts mehr personell ändern. Du wirst jetzt keinen Trainer mehr entlassen, selbst wenn es geplant gewesen wäre. Du kannst jetzt nichts mehr machen im Management, logischerweise. Du kannst an der Personalschraube am Kader sowieso nicht mehr drehen. Du kannst keine neuen Leute verpflichten und so weiter und so fort. Deswegen, du musst mit dem jetzt arbeiten, was da ist. Und das wird die größte Herausforderung, glaube ich, sein. Der Truppe jetzt so das Leben einzuhauchen, was es braucht.
Aber auf der anderen Seite wären für mich persönlich als Fan jetzt personelle Veränderungen, sprich Trainerentlassungen oder Entlassungen auf Führungsebene, der völlig verkehrte Weg. Und ich finde, also für mich persönlich würde sich der Verein und dieser ganze Wolfsburger Weg somit dann so unglaubwürdig machen. Also für mich in letzter Konsequenz muss es erstmal so weitergehen mit diesem Trainer, auch wenn viele Fans das immer anders sehen und viele Hobby-Schiedsrichter und hast du nicht gesehen. Aber das ist genau das, auch wenn es schwer wird die nächsten Wochen oder von mir aus die nächste Woche bis Hoffenheim. Aber was anderes A bleibt uns nicht übrig, wenn wir uns nicht ganz irgendwie lächerlich machen wollen. Und B, vielleicht, um es doch mal wieder ein bisschen optimistischer zu formulieren, vielleicht brauchen eben gewisse Sachen auch etwas mehr Zeit. Das ist halt, natürlich auf dem Platz stehen Profis und eigentlich sind sie dafür eingekauft worden, um eben für diesen Verein, für unseren VfL Wolfsburg zu spielen und natürlich auch ihr Bestes zu geben. Aber wie du auch eben sagtest, vielleicht ist es auch immer noch nicht bei allen angekommen und jetzt ist die Zeit, genau das zu vermitteln. Und wer das nicht kann oder nicht will oder was auch immer, gut.
Naja, aber Christian, ja? Spiel was doch mal durch. Also selbst wenn das passiert, was ich jetzt wiederholt gelesen habe, so, dass mindestens der Trainer entlassen werden müsste. Der kann es nicht, der ist überfordert, der ist ratlos, der stellt die falschen Leute auf, positionsfremd, all das, was ich gelesen habe. So, spielen wir es mal durch. So. Dann setzt du da jetzt interimsmäßig wahrscheinlich wieder, weil wen hast du denn im Verein? Daniel Bauer hin? So, in dem Sinne. Oder aber du hast, was ich nicht glaube, tatsächlich Plan B schon in der Schublade, einen Trainer, wobei ich auch gar nicht weiß, wen, jetzt aus, den du jetzt anrufst und der kommt und der muss ja quasi gleich alles entweder anders oder besser oder richtiger oder was weiß ich was machen. So. Wie wahrscheinlich ist das, dass das so funktioniert? Eher unwahrscheinlich, meiner Einschätzung nach. So, das Zweite ist, wenn du die andere Schraube drehst, wenn du sagst, ich muss ran an der Wolfsburger Weg, der ja, wir erinnern uns nicht lange zurück, ja, der Wolfsburger Weg war ja eben genau das, bei der, so wie es nicht läuft, schmeißt man einen Trainer raus. Haben wir die letzten 11 Jahre, 13 Mal gemacht oder was weiß ich was? Ja, was hat es gebracht? Jetzt mal ganz ehrlich, was hat es gebracht? Und solange du die richtige Alternative nicht hast, frage ich mich immer, okay, ist es dann so schlau, das entsprechend zu tun? Ja, und das Gleiche gilt auch für das Thema Sportdirektor und Geschäftsführer, die ja auch massiv in der Kritik stehen und wo ganz viele auch schon gefordert haben, aufgrund des Wolfsburger Weges, Kaderzusammenstellung, Trainerverpflichtung und so weiter. Auch da braucht es einen völligen Neuanfang. Das ist ja noch viel schwieriger. Man stelle sich das rein praktisch vor. Da geht VW jetzt hin und sagt, ihr seid raus, Jungs. Macht's gut, macht hübsch, ihr habt dann noch ein bisschen Kohle. Und dann? Was passiert denn dann? Dann musst du ja, irgendwo drauf aufsetzen. Wer setzt sich denn da physisch alleine hin? Wer soll das denn machen in dem Moment? Diese Möglichkeiten hast du doch im Moment gar nicht. Wir haben einen 7. Spieltag, das ist quasi, wir sind am Anfang der Saison. So, und du hast vorher etwas installiert, wo allen klar gewesen ist, also okay, gut, das kann auch mal nicht so geschmeidig glatt laufen, so ungefähr. Man hat sich was anderes gewünscht und so weiter und so fort. Und das dann so kommt, so wie du es richtig sagst, du machst dich ja komplett lächerlich und unglaubwürdig, wenn du das nach 7 Spielen wieder alles komplett über Haufen wirfst, dann, ich sag mal jetzt, ein Labbadia, ein Hacking oder irgendein Feuerwehrmann oder was weiß ich was, oder Marco Rose ist ja ganz hoch im Kurs. Du holst da eigentlich wieder einen, der vermeintlich vom Namen her was verspricht. So, ganz davon abgesehen, dass du das Gleiche hier auf der Sportdirektorposition brauchst und auf der Geschäftsführerposition. Das ist eine Personalrochade, das wird oder das kann kein Verein schaffen. Deswegen müssen wir jetzt, ich will nicht sagen Augen zu und durch, aber wir müssen auf alle Fälle wir müssen jetzt erstmal gucken, in welchen Bereichen wir uns ansiedeln in den nächsten Spielen, ob es die Möglichkeit gibt zu einer vernünftigen Trendwende, weil ansonsten wissen wir doch alle, wenn das nicht passiert und wir jetzt die nächsten 3 Spiele in den Sand setzen, dann wissen wir doch ganz genau, was passiert, dann greifen die Mechanismen des Geschäfts. Auch wenn da die Alternative auch vielleicht eher so halbgar sein wird, aber dann wird es hundertprozentig eine geben. Und nichtsdestotrotz stehen wir dann wieder da als VfL Wolfsburg ganz am Anfang und es wird, und das ist ja das Nächste, was damit dranhängt, und das darf man auch nicht unterschätzen, es wird ja nie wieder jemand so einen kompletten Change, wie es Christiansen und Schinzelords oder auch von, ja, ist ja vom Aufsichtsrat von Sebastian Rudolph quasi auch mit forciert worden und angetrieben worden. Wir wollen diesen Verein verändern. Von der Pike, ich sag mal, wie da zusammengearbeitet wird auf der Geschäftsstelle, zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen, da nenne ich jetzt mal Akademie, Frauen- und Herrenfußball, gerade Jugendfußball, Durchlässigkeit zum Herrenfußball und so weiter und so fort. Eine völlig andere Philosophie, wo möchte der VfL für stehen, man sucht sich da den Trainer aus. Das wird doch niemals in Wolfsburg einer wieder wagen. So. Und das wäre vielleicht noch das Fatalste, was da am Ende bei rauskommen kann bei diesem Schritt.
Genau, und was es bringen kann, so den Trainer mittendrin zu wechseln, haben wir ja immer wieder erlebt. Dann hast du 1-2 Spiele, da läuft es dann wieder gut, der frische Wind, ja, der weht, aber dann bricht ja alles wieder zusammen, weil eben an dieser Grundfeste nicht mal irgendwie gerüttelt wird und mal an der Grundeinstellung überhaupt. Und ich glaube, das Problem, wenn man es als Problem bezeichnen will, liegt halt noch weit, weit tiefer im Innern, als jetzt einfach nur irgendwie ein bisschen am Trainerkarussell zu drehen. Von daher, ich bin auch definitiv dafür, wir müssen mit dem, was wir jetzt haben, auf allen Ebenen arbeiten. Das klingt jetzt so ein bisschen, ja, so ein bisschen doch pessimistisch oder so ein bisschen, als würde ich mich jetzt damit abfinden. Naja, aber
wo soll denn Christian, wo soll denn der Optimismus herkommen?
Ja, das gut.
Nach den Leistungen ist doch vollkommen klar. Also die Positivität sich zu bewahren, das ist ja unwahrscheinlich schwer im Moment, zumal wir ja auch nicht von einer, es war immer alles gut, jetzt haben wir eine Delle und so weiter. Es ist schon jahrelang scheiße. Das muss man, so ehrlich müssen wir das sein und so ehrlich müssen wir uns das auch zugestehen. Deswegen bin ich ja dafür, ich war ein sehr, sehr großer Verfechter auch davon, mal was anderes zu versuchen, mal einen anderen Weg zu gehen. Deswegen bin ich ja auch dafür und ich habe ja auch den handelnden Personen häufiger mal selber ins Auge geschaut. So, und die verarschen dich ja nicht, wenn sie mit dir reden. So, ich habe auch mit Spielern gesprochen und so weiter und so fort. Und da sind Punkte dabei, wo man sagt, okay, das musst du, solltest du besser machen. Ich habe da auch, wie gesagt, ein paar Ideen, ja, aber ich bin nicht der Trainer und ich stehe auch nicht auf dem Platz, was das angeht, aber grundsätzlich mal was zu versuchen oder was anders zu machen, aus dieser Dauerschleife VfL Wolfsburg, wie es immer schon gelaufen ist, die letzten 10 Jahre zumindest, da mal rauszukommen. Ja, das ist etwas, wo ich sehr dafür bin, und da sollte man wirklich noch ein paar Spiele jetzt noch mal abwarten. Ich gestehe aber auch zu, ich habe wenig Argumente dafür auf der Hand, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn ich das jetzt rausziehen könnte oder mich daran orientiere, wie die Mannschaft die letzten Spiele agiert hat, weiß ich nicht, wie das sein kann, dass da jetzt eine Trendwende herbeigeführt wird. So, deswegen, also die Argumente habe ich auch nicht. Es ist einfach nur die blanke Hoffnung. Ich kann noch nicht mal begründen, worauf sie sich stützt, aber ich glaube, das kann im Moment keiner, ja, in dem Sinne. Aber ich weiß genau das, wenn du die Schritte, die ich gerade skizziert habe, jetzt einleitest, und zwar vom Trainer bis zur sportlichen Führung. Aber wenn du da einen Change jetzt hersetzt und die quasi aus dem Spiel eliminierst und völlig neu anfängst, mitten in der Saison oder am Anfang der Saison aufzusetzen, das wird noch einen viel größeren Schaden haben als das, was jetzt sich andeutet, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, da kann man auch anderer Meinung sein. Ich habe wenig Argumente auf der Hand und ich kann auch jeden verstehen, der da schreit, schmeißt sie raus und macht alles neu. Das kann ich verstehen. Ich glaube aber nicht, dass, weil wir es ja auch in der Vergangenheit so oft hatten, was hat es uns tatsächlich gebracht am Ende des Tages? Ja.
Nicht.
Und ich hab das aber lustigerweise, haben wir das ja hier im Team einmal mal durchexerzieren lassen. Wir haben diese Abwägungsfrage, was jetzt gemacht werden soll, ja mal bei ChatGPT durchgejagt. Das würde ich auch dann im Wolfsblog mal zur Verfügung stellen als Diskussionsgrundlage. Da kamen ein paar sehr interessante Sachen bei raus, wie der VfL Wolfsburg, wenn man jetzt Entscheider wäre sozusagen, übergeordnet, wie man denn jetzt verfahren müsste, insbesondere auch bei den Personalentscheidungen. Und da sind ein paar sehr interessante Dinge bei rausgekommen. Das mal sozusagen als Spoiler.
Genau, lohnt sich sowieso immer mal wieder reinzuschauen im Wolfsblog. Der liebe Norman gibt sich da sehr viel Mühe und ich schätze auch die Diskussionskultur dort sehr. Es wird seltenst mal wirklich gepöbelt und was.
Ja, da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht, aber es ist gut, dass du das nochmal positiv hervorhebst.
Also,
es ist nicht immer alles schlecht, sagen wir es mal so.
Nein, definitiv nicht. Also es gibt ein, zwei Facebook-VfL-Foren, da frage ich mich manchmal, moderiert hier eigentlich noch?
Ja,
genau, definitiv. Und darum ist auch die Adresse, falls ihr uns nicht über irgendeine gängige Podcast-App hören könnt oder wollt, dann findet ihr uns übrigens auch im Wolfsblog. Wir blicken doch mit ein bisschen Hoffnung nach vorne auf das bevorstehende Spiel in Hamburg gegen Hamburg. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns da erwarten wird und wie es dann in den nächsten 2 Spielabenden gegen Kiel im DFB-Pokal und dann gegen Hoffenheim am Sonntag drauf, ja, wie es dann weitergehen wird. Vielen lieben Dank, dass du da warst, Lenny. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Und ja, es bleibt spannend und ich sag mal weiterhin Daumen drücken.
Was anderes bleibt uns auch nicht übrig, glaube ich, im Moment.
Wölfe Radio. Wir sind die Wölfe.
Habt ihr euch schon einmal in den Katakomben unserer Volkswagen Arena umgeschaut, geschweige denn in einer Kabine? Wenn ihr jetzt sagt, na klar, habe ich schon gesehen, in irgendeiner Fernsehdoku oder auf Sky oder so, das meine ich nicht. Ich meine wirklich in real life, in echt, das geht auf jeden Fall. Und zwar bei einer Stadiontour durch die Volkswagen Arena. Und einer, der sich damit bestens auskennt, ist einer der Stadionguides, Klaus Solinski. Und der ist mir im folgenden Gespräch zugeschaltet. Und es gab leider bei der Aufzeichnung auf meiner Seite ein paar technische Problemchen. Deswegen wird gleich im Folgenden meine Stimme auch etwas anders klingen. Aber erstmal hallo an meinen Gast, Klaus Solinski. Schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Dann gerne. Erzähl uns doch erst einmal, wie führte dein Weg dich überhaupt zum VfL Wolfsburg? Bist du Wolfsburger, bist du Wölfe-Fan von quasi deiner ersten Stunde an oder kam das alles erst so nach und nach?
Nein, eigentlich, ich bin gebürtiger Wolfsburger und eigentlich schon als kleiner Junge war ich VfL-Fan, im alten Stadion schon immer dabei gewesen. Und ja, und nachher im Erwachsenenalter war ich auch mal Jugendtrainer beim VfL Wolfsburg, habe mal die B-Jugend und A-Jugend trainiert. Allerdings noch ganz andere Voraussetzungen, nicht mit der Akademie und sowas, sondern eigentlich ganz normal wie in jedem anderen Verein auch. Und danach, wie immer, mir die Spiele angeguckt, mich geärgert, mich gefreut, über die Meisterschaft riesig gefreut. Pokalendspiel war ich auch in Berlin gewesen und ja, also immer dabei gewesen. Und anschließend, nachdem so mein Berufsleben vorbeiging, hatte ich mir überlegt, mache ich noch irgendwas nach in meinem Rentenleben oder mache ich gar nichts? Eigentlich wollte ich gar nichts machen, aber durch einen Bekannten bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es so ein Arena-Guide gibt. Und da habe ich mich mal beworben, habe mir das mal angeguckt. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich mit meiner Frau gesprochen, ob ich das machen könnte und darf. Ja, nichts dagegen. Und jetzt mache ich das ungefähr seit 7 Jahren und mir macht das wahnsinnig viel Spaß.
Ist das etwas, was viele Fans oder viele Wolfsburger schon kennen? Hast du mehr Leute von außerhalb oder ist das wirklich unter uns VfL-Fans immer noch so ein Geheimtipp, das Museum bzw. die Stadiontour? Was würdest du sagen?
Ich glaube, das ist mehr so ein Geheimtipp, ist das. Also viele Wolfsburger Fans kennen das, glaube ich, gar nicht oder haben das mal so gehört, aber haben das nie mitgemacht. Also zum größten Teil, oder ich sage mal, zu 70% sind das alles Auswärtige, die zu uns kommen und sich das angucken.
Okay, aber auch viele aus Wolfsburg, die das zum allerersten Mal erleben?
Sehr viele, sehr viele. Es erstaunt mich immer wieder, aber ich habe sehr viele Wolfsburger, die da zum ersten Mal kommen. Manchmal sind das auch, sage ich mal so, Elternteile, wo die Kinder das unbedingt machen wollten, die das mal gehört haben, dass es eine Arena-Führung gibt. Und wenn die mitlaufen, sind die erstaunt, dass es sowas gibt. Und dann, wenn die das sehen, was in der Katakomben, wie das da aussieht, sind die richtig erstaunt und sagen, oh ja, das muss ich nochmal im Freundeskreis Bescheid geben. Und ja, das müssen wir unbedingt mal machen. Das höre ich also immer wieder.
Wie muss ich mir das jetzt ganz praktisch vorstellen? Wo, wenn ich jetzt an einer Tour teilnehmen würde, wo würdest du starten und was sind so ein paar Stationen, die man dann zu sehen bekommt?
Ja, also erstmal ist es so, bei uns muss man sich anmelden, also 24 Stunden vorher, also einen Tag vorher, muss man also über unsere Homepage Arena-Führung sich anmelden und wir machen also täglich, also vom Montag bis Samstag eine öffentliche Führung ab 14 Uhr, dauert so circa 1,5 Stunden. Bei mir dauert es meist immer 2 Stunden, weil ich so viel erzähle. Das Beginn ist immer am Fanshop, ist das. Im Fanhaus, also am Fanhaus. Ja, und dann gehen wir auch gleich schon rein. Also erste Marathontour, dann sind wir an den Katakomben. Dann gehen wir im Innenbereich ein bisschen lang, dann gehen wir, wo der Gästebus parkt, kommen wir vorbei, dann gehen wir da rein in den Flur, wo also die Spieler auch reingehen, in ihre Kabine, da gehen wir dann lang. Das ist also schon mal der erste Höhepunkt. Und wenn wir dann bei uns in eine Kabine rein, also in eine Gästekabine reinkommen, da höre ich von vielen schon, oh, ah, die haben das ganz anders vorgestellt. Alle denken immer so, dass die Gästekabine oder sag ich mal, die Spielerkabinen immer luxuriös ausgestattet sind. Und wenn die dann bei uns da reinkommen und sehen dann so eine Schulumkleidekabine, in Anführungsstrichen, sind die immer erstaunt, dass es also so ganz normal aussieht. Allerdings wesentlich größer. Das ist also schon mal der erste Highlight. Und dann gehe ich dann also gleich weiter Richtung Heimkabine. Wenn wir da reinkommen und dann sehen sie den Unterschied zwischen Heimkabine und Gästekabine, dann sind die auch richtig erstaunt. Also das ist schon mal so der erste Höhepunkt. Da geht das so lang. Naja, und dann gehen wir dann weiter. Dann kommen wir in die Mixzone, wo die Mannschaften sich das erste Mal treffen, sich begegnen. Von dort aus laufen sie natürlich dann rein in die Arena. Das machen wir auch, mit Musik natürlich auch, so wie die Profis laufen auch. Also das ist für viele schon so ein, das erste Mal ein Gänsehaut-Moment. Ich frage immer, und wie war das Gefühl? Dann sagen viele, oh, ich habe Gänsehaut gekriegt. Dann dürfen sie natürlich dann Platz nehmen auf der Auswechselbank. Das ist für die auch ein Highlight für alle. Ja, dann geht's hoch in den Business-Bereich, dann weiter hoch in den Logenbereich und ganz hoch in den Medienbereich noch. Ja, und dann gehen wir langsam wieder zurück. Also, das ist also etwas anderthalb Stunden. Also mehr möchte ich eigentlich nicht erzählen, sonst verpassen, brauchen wir ja gar nicht zu kommen.
Das stimmt, aber eine Sache, die ist mir nach unserem Vorgespräch am Freitag, wo ich dich ja gefragt habe, ob du unser Gast sein möchtest, ist mir in den Sinn gekommen. Und ich dachte, die stelle ich jetzt einfach mal. Viele werden jetzt sagen, oh, was stellt er für eine dumme Frage? Aber ihr dürft immer nicht vergessen, ihr seht es alles auf den Fernsehschirmen im Stadion. Ich habe das ja noch nie gesehen, außer ich werde demnächst mal bei einer Stadiontour mitmachen. Man spricht ja immer von der Bank. Ja, es gibt die Auswechselbank oder die Trainerbank. Ist das wirklich so eine ganz stumpfe Bank, die da steht, oder ist das schon ein bisschen was Bequemeres?
Ist schon was Bequemeres. Also das sind ja richtige Autositze, sehr bequem, mit Sitzheizung natürlich alle. Also manche, die wollen ja gar nicht aufstehen, sag ich mal Gäste. Die sagen, oh ja, erstmal haben sie einen wunderbaren Ausblick aufs Spielfeld. Und nein, das ist schon recht bequem da, muss man ganz ehrlich sagen.
Jetzt ist das ja auch so ein, in Anführungszeichen, empfindlicher Bereich, ja, so das Stadioninnere hinter den Kulissen und so weiter. Darf man da Fotos machen oder ist das nicht erwünscht?
Doch, wir dürfen überall Fotos machen, in jedem Bereich. Das Einzige, was nicht erlaubt ist, ja, das ist also unseren Rasen betreten. Das ist also nicht erlaubt. Das ist die einzige Sache, die nicht erlaubt ist. Na klar, stellen wir auch gewisse Regeln immer auf, wenn wir losgehen. Aber dann, wie gesagt, bei unserem Rasen sind wir sehr, sehr sensibel.
Dürfte ich den wenigstens anfassen?
Nein, dürfen wir auch nicht.
Dürfen wir auch nicht?
Nein. Nein. Wundern sich immer die Leute, warum und weshalb. Und dann erkläre ich das dann immer so ein bisschen. Und dann, ja, dann sagen sie, oh ja, verständlich. Ja. Aber mehr möchte ich eigentlich auch nicht verraten. Sonst, das ist vielleicht auch so ein Anreizpunkt, wer das jetzt heute so mal hört. Vielleicht kommt er schon aufgrund dessen, dass er mal hören will, warum ist der Rasen so was Besonderes.
Bei mir zu Gast heute war Stadionguide und Wölfe-Fan Klaus Solinski. Und ihr solltet unbedingt mal die Stadiontour machen. Allein von seinen Erzählungen her, finde ich, lohnt sich das ungemein. Du sagtest, montags bis freitags, 14 Uhr und 24 Stunden vorher sollte man sich online anmelden.
Genau, richtig.
Wunderbar, dann sieht man sich bei einer deiner nächsten Stadiontouren. Vielen Dank.
Ja, bitteschön. Dankeschön.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Es gibt so Kombinationsspiele, da freut man sich irgendwie besonders drauf. Und jeder von euch, der die von mir produzierten Wölfe Radio Episoden gehört hat, der weiß, dass ich aus Hamburg komme. Und darum freue ich mich natürlich besonders, dass es am Wochenende zu einem Auswärtsspiel gehen wird. zu dem ich noch nicht mal weit fahren brauche. Der VfL Wolfsburg trifft auf den Hamburger SV, das erste Spiel des HSV nach seinem Wiederaufstieg in die erste Liga. Und darüber werden wir jetzt natürlich hier sprechen, und zwar mit Roder Jürgen Trede vom HSV-Netradio. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf.
Wir wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass du nicht nur Netradio-Moderator bist seit vielen Jahren, sondern auch einer der federführenden Persönlichkeiten, wenn es um das Thema Blindenreportage im Stadion geht. Für alle, die es noch nicht wussten, es gibt in jedem Erst- und Zweitligastadion die Möglichkeit für blinde und sehbehinderte Stadiongäste eine sogenannte Blindenreportage abzurufen, entweder wie in Wolfsburg per App oder ganz klassisch mit Funkempfängern und Kopfhörern, die man ausgehändigt bekommt. Und dann bekommt man live vor Ort das Geschehen beschrieben. Und wie gerade gesagt, Bruder Trede ist einer, der das mit initiiert hat. Unter anderem, da blickst du ja auch schon auf eine jahrelange Karriere zurück, könnte man sagen.
Ja, erschütternd jahrelange Karriere. Beim HSV sind es jetzt 22 Jahre plus schon, oder wir sind jetzt in der 22., 23. Saison, seit es das gibt. 2003 im Januar Rückrunde haben wir angefangen.
Aber die Geschichte der Blindenreportage, die geht ja noch weiter zurück. 1999, so zumindest meine Information, war ja Bayer 04 Leverkusen der erste Verein, der das eingeführt hat, oder?
Genau, die haben damals in der Champions League waren die unterwegs bei Manchester United in Old Trafford. Und da hat der damalige oder ein damaliger Funktionär, ich glaube, das war Meinolf Sprink, der hat das gesehen irgendwie auf der Tribüne oder sich gewundert. Da war einer, der dann so im Block stand und rumreportiert hat, und um ihn drum waren lauter Leute mit Ferngläsern oder teilweise auch mit dunklen Brillen und so, also erkennbar Blinde und Sehbehinderte. Und dann hat er mal nachgefragt, was ist denn das? Und Leverkusen ist ja seit immer schon auch sehr führend gewesen, auch im Behindertensport und so. Also die hatten da so eine Affinität, und dann hat er gesagt, das wollen wir auch haben. Und dazu kam parallel noch, dass Christoph Daum war zu der Zeit Trainer in Leverkusen, und zwei sehr aktive Sehbehinderte witzigerweise aus dem Hamburger Raum, die den Fanclub Seehunde damals gegründet haben. Die waren Leverkusen und ich würde auch sagen Christoph Daum Fans so ein bisschen. Und die haben das dann in Leverkusen mit begleitet, wie man sowas machen muss. Und dann wurde es halt, haben sie irgendwann auch nachgefragt, naja, wir wohnen in Hamburg und fahren dann dauernd, juckeln wir da nach Leverkusen. HSV finden wir zwar nicht doof, aber sind wir keine Fans von, aber wäre ja schon nett, wenn bei uns hier vor der Haustür auch mal sowas passieren würde. Und so kam es dann dazu. Ich war damals an der Uni in Hamburg, Fachbereich Sportwissenschaft, und kriegte dann irgendwann einen Anruf vom HSV, so nach dem Motto, du machst doch was mit Fußball und Medien. Wir haben da ein Problem, kannst du helfen? Und da ging es dann los mit dem Thema in Hamburg und auch dann in Kombination mit den Seehunden.
Und dann sollten ja spätestens seit der WM 2006 hier in Deutschland sämtliche weitere Erst- und Zweitligastadien dann folgen.
Ja, genau, das ist vielleicht auch ist ein gutes Beispiel, ne? Das ist immer so ein Durchbruch dann, wenn irgendwas von oben drauf gepropft wird, ne? Also ist vielleicht jetzt so ein bisschen vergleichbar bei uns in Hamburg. Frauenmannschaft ist aufgestiegen in die Bundesliga, spielt plötzlich in der Arena, und jetzt kommt so langsam, ohne dass das jetzt direkte Effekte hätte, aber jetzt mehren sich so die Stimmen, ja, wieso spielen ja auch in der Arena, warum gibt es da kein Netradio, ne? Oder warum wird da nicht auch eine Blindenreportage angeboten? So, ne? Dann ist das immer eine logistische Frage, aber damals für das Gesamtthema war tatsächlich die WM 2006 ein sehr gutes Beispiel, weil da war unter anderem der Standort Leipzig ausgewählt worden, und RB war, glaube ich, muss jetzt lügen, waren die dritte Liga, glaube ich, noch. Also das war weit weg von Bundesliga, ne? Also da auch Zuschauerzahlen im normalen Liga-Alltag, die einen Aufwand einer Blinden- und Sehbehinderten-Reportage in keiner Form gerechtfertigt hätten. Und dann hieß es aber von oben, naja, wenn ihr die WM habt, dann muss es das geben. Also Projekt hin. Und das hat RB Leipzig dann übernommen nach der WM. Und seitdem gibt es bei denen auch eine Sehbehinderten-Reportage, die sie so wahrscheinlich ohne dieses Turnier sehr viele Jahre später erst bekommen hätten. Und so sind das immer so Entwicklungen, ne, Europameisterschaft jetzt vor kurzem hier in Deutschland hat auch nochmal so ein bisschen dazu geführt, dass einige Projekte aus dem Quark gekommen sind, beziehungsweise bei einigen die Technik erneuert wurde und so weiter. Also da kann man immer drauf hoffen. Das ist so, wie wenn man sich die Eltern zu Hause einlädt, die kommen zu Besuch, dann alle schimmern, nochmal Zimmer aufräumen und Bäder putzen und so. Wird alles mal schick gemacht und so gesehen sind solche Turniere und Besuche immer eine ganz schöne Sache, auch für die Entwicklung von Projekten.
Wir blicken mal auf den Hamburger Sportverein. Der ist zurück in der Bundesliga. Der einstige Deno hatte ein Gastspiel über mehrere Jahre hinweg in der zweiten Liga, hat sich da ein bisschen festgebissen, immer so ein bisschen am Aufstieg geknabbert. Mal war es eine Relegation, mal haben wir es auch knapp verpasst und jetzt haben wir es dann endlich geschafft. Und ja, ich sage es noch einmal, ich verfolge den VfL Wolfsburg und als in Hamburg Lebender verfolge ich nun mal auch den HSV. Und darum sage ich an dieser Stelle auch wir. Reißt mir von mir aus den Kopf ab, ist egal, wächst an dieser Stelle danach. Und es gab einen Riesenumbruch beim HSV, aber den hat der VfL Wolfsburg ja auch gehabt in der Saisonpause. Und vielleicht kannst du mal in deinen Worten erzählen, wie sind wir in unsere, in Anführungszeichen, erste Bundesliga-Saison nach einer längeren Abstinenz gestartet?
Ja, ich glaube schon demütig so. Es hat mir sehr gut gefallen, was ich gehört habe von den Vereinsoberen, so, ne? So vom Thema her, okay, wir 7 Jahre gebraucht, so, und diese 7 Jahre in der zweiten Liga haben Spuren hinterlassen, so, ne? Und haben auch einen Rückstand zur Folge. Und so war meine Wahrnehmung. Wir sind halt ganz hinten, stehen auf Platz 18 in der Schlange jetzt in der ersten Liga. So, das, ne? Kleine interessante Randbemerkung, die DFL hatten, ich glaube, veritablen Bolzen geschossen. Es gibt doch immer, bevor die Live-Übertragungen losgehen, gibt es ja immer diese DFL-Hymne und dann gibt es so eine Grafik, wo die ganzen Logos der Clubs aufgereiht sind. Und ich habe mir die neulich mal abfotografiert und verglichen. Also die Grafik ist identisch mit der Abschlusstabelle der Saison 24-25. Und unten haben sie dann die 2 Aufsteiger rangeklebt. Und da steht aber der HSV nicht unten rechts in der Ecke als letzter Club, der es gerade so geschafft hat. Also als, wie ich gerade beschrieben habe, der 18. in der Warteschlange, sondern einen vor dem ersten FC Köln. Also da haben sie irgendwie, weiß nicht, warum sich da noch nie jemand aus Köln beschwert hat. Finde ich ganz lustig. Aber das ist für mich so Sinnbild, ne? Also, und das ist kommuniziert worden, vor allen Dingen auch vom Trainer. Und dann hat er immer gesagt, also wir sind in einem Prozess. Und ich glaube, sie haben recht früh angefangen, was ja auch immer ein Problem ist. HSV hat sich am vorletzten Spieltag endlich das lang ersehnte Fahrstuhlticket nach oben lösen können. Haben dann aber eigentlich sofort angefangen zu analysieren, wie sieht unser Kader aus und was müssen wir machen. Und Hauptergebnis dieser Analyse war, wir sind viel zu langsam. Wir sind in puncto, was da heute alles immer gemessen wird und Sprint und intensive Läufe und was weiß ich, waren wir in der zweiten Liga okay, aber in der ersten Liga sind wir, weiß ich nicht, ganz weit unten. Platz 18,5 eigentlich eher. Und deswegen haben sie Tempo verpflichtet, ne? Also so eine Verpflichtung wie Rayan Philippe beispielsweise, nicht nur, dass der uns letzte Saison gut einen eingeschenkt hat und deswegen Eindruck hinterlassen hat, sondern der ist halt auch echt schnell. So, ne? Und da gibt es so ein paar Beispiele, ne? Glaube ich, wo das Scouting sehr gut funktioniert hat. Was aber auch in der Fanszene natürlich das eine oder andere Rumoren ausgelöst hat. Ne? Also ist ja dann immer so ein bisschen, wenn du aufsteigst, sind die Spieler, mit denen du aufgestiegen bist, haben die Qualität für eine Liga höher? Fragezeichen. Und sind das nicht deine verdienten Heroes, denen du jetzt sozusagen auch das, wofür sie die ganze Zeit geackert haben, auch ermöglichen musst? Ne? Und da gab es natürlich schon so ein paar unpopuläre Entscheidungen. Ne? Ein Kapitän wie Schonlau, der jetzt nicht ganz so einen guten Abgang hatte, fand ich so. Ne? Also schon vom Verein würdig verabschiedet worden ist, aber am Ende eigentlich Ersatzspieler war, schon in der auslaufenden Saison auch eben aufgrund des Themas Tempo durchaus. Oder dann gab es die Diskussion aus Fankreisen vor allen Dingen, ja, Selke und so, der hier Torschützenkönig hat uns hochgeschossen und werft ihr den nicht mit Geld zu, ne, den muss man doch behalten und so. Und da kann ich nur sagen, das, was ich gehört habe, ne, und ich habe die ganzen Selke-Spiele ja reportiert und seine Tore alles und so, ne, würde ich auch sagen, absoluter Garant, auch in der Kabine ein absoluter Faktor. Aber wenn der Verein sagt, das ist unsere Schmerzgrenze und der Spieler sagt, das ist meine Schmerzgrenze und dann kommst du am Ende nicht zusammen und wenn du dir dann dazu noch die Verletzungshistorie eines Davy Selke anguckst, der in der Saison, die er für den HSV letzte Saison gespielt hat, ja auch aus seiner ganz persönlichen Sicht eine Ausnahmesaison gehabt hat, was Verletzungsfreiheit anbelangt, dann kommst du am Ende vielleicht zu dem Schluss, naja, dann passt es halt nicht, ne? Und dann muss man auch nicht rumhadern. Und so, dieses Thema hat dann die ersten Spieltage durchaus eine Rolle gespielt, ne? HSV hat kein Tor geschossen, so in München erwartungsgemäß aufs Maul bekommen. Und so, und dann ging es schon los, ne? Wurde schon so ein bisschen unruhig und so, und oh, nicht erstligareif und so, ne? Und genauso ist es jetzt, finde ich. Letzten Spiele, wenn du sie denn alle verfolgt hast und auch die Vereinsbrille mal absetzt, so ein bisschen, dann muss man schon konstatieren, wow, dieser Prozess oder diese Entwicklung, die der Trainer gebetsmühlenartig beschreibt, die kannst du schon sehen. Die sieht jetzt auch jemand, der jetzt nicht Fußballtaktik 5 Semester studiert hat. Ne? Das kann man wirklich erkennen, auch als ab und zu Fan. Ich war jetzt mit in Leipzig, das war eines der fußballerisch besten Spiele des HSV, die ich seit ganz langer Zeit gesehen habe. Klar, verlierst du dann am Ende, würde ich jetzt auch sagen. Zum guten Spiel gehört dann auch dazu, dass du bei so einer guten Leistung auch was mit nach Hause nimmst. Das war nicht der Fall, deswegen ärgerlich. Aber eigentlich ist es, und das ist immer so in Hamburg, ist es jetzt schon fast schon wieder zu viel Hosianna. Ne? Die ersten 3 Spiele nicht getroffen, kreuziget ihn so und jetzt mal was gewonnen, auch teilweise überzeugend gewonnen. Dann nicht gewonnen oder verloren sogar, aber gut gespielt. Und jetzt ist schon, ich habe schon wieder Angst, dass irgendwelche Leute dann sich die Tabelle einrahmen, wenn jetzt mal wieder ein Sieg kommt und sagen, wo, hier 2 Plätze noch bis zur Europa League und dann wieder durchdrehen. Nee, es bleibt bis zum 34. Spieltag meiner Meinung nach diesen Rucksack, den du in 7 Jahren zweiter Liga auf dich gepackt hast, bestehen und der führt dich, auch wenn die DFL das anders darstellt in ihrer Grafik, immer wieder auf Platz 18 und den gilt es für den HSV zu verlassen und nichts anderes.
Tja, willkommen im Wolfsburger Business, würde ich da jetzt mal sagen. Im Moment 4 Spiele in Folge sieglos, für viele Fans ist der Krisenstab schon ausgerufen worden, auch wenn von Führungsebene dem Trainer weiterhin der Rücken gedeckt wird. Aber die Fans wissen es ja am Ende immer besser. Und hattest du dann doch mal ein paar gute Spiele und rückst nach oben, dann wird schon nach den Sternen in Europa gegriffen. Ich meine, das Spiel, ich möchte inzwischen mal behaupten, bei welcher Mannschaft ist das nicht so? Ich glaube, Leipzig hätte sich am Anfang auch nicht träumen lassen, jetzt auf Tabellenplatz 2 zu gastieren. Und du sagtest es ja gerade selber, man muss halt auch mal die Fanbrille beiseite legen und einfach auch mal Leistung anerkennen. Und das habe ich auch damals nach dem Spiel gegen Leipzig gesagt, was aber auch von Wolfsburger Seite ein sehr gutes Spiel war, aber eben auch von Leipziger Seite. Man muss halt auch immer mal gucken, wo stehen die einen auf der linken Seite, wo stehen die anderen auf der rechten Seite. Und hier, um jetzt mal für den HSV zu sprechen, war es nun mal ein Spiel am vergangenen Samstag gegen den Tabellenzweiten oder jetzt Tabellenzweiten. Und das kann man durchaus auch mal 1-2 verlieren. Wären es 1-4 gewesen oder 1-5, dann hätte man durchaus auch mal hinterfragen können, warum. Aber bei einem 1-2, was lange Zeit ja auch 1-1 stand, das Ding hätte man ja durchaus mit einem Punkt nach Hause nehmen können. Haben wir nicht. Oder hat er aus HSV nicht? Und ja, mein Gott. Aber es war immer noch von den Qualitäten, ich will nicht sagen, da lagen Welten zwischen, aber rein tabellarisch lagen da Welten zwischen. Und das darf man halt bei allem nicht vergessen. Das darf man auch beim VfL Wolfsburg nicht vergessen, als wir gegen Leipzig gespielt haben. Ja, wo stehen wir, wo stehen die? Und das ist halt, wie man so schön immer sagt, eine ganz andere Liga. Und ja, davor gab es ja das.
Ja, weiß ich gar nicht. Ne? Also dafür finde ich es halt, ne, guck dir, Blick nach Schweden, wo jetzt da irgend so ein Dorfclub schwedischer Meister geworden ist. Ne? Das ist doch das Geile auch am Fußball, dass du am guten Tag irgendwie womöglich in dieser Saison auch irgendeine Mannschaft, vielleicht Bayern München, mal einen Punkt abknopfen kann. So, ne? Wo die irgendwie dann, die haben einen schlechten und du hast einen überragenden Tag. Das ist ja das Coole am Fußball, so, ne? Auch so. Und deswegen ist es für uns jetzt in Hamburg, weiß noch nicht, dass ich so das Gefühl hatte, erster Spieltag wusstest du gar nicht, ne, wo du stehst. Sind wir nach Gladbach gefahren, 0-0, wirklich kein gutes Spiel, so. Insgesamt nicht. Gladbach jetzt auch nicht. Hurra! Ne? Und witzigerweise, wir waren da neben dem Kollegen vom Fohlenradio. So, und dann kamen auch noch die beiden Blindenreporter an da und holten ihre Sachen. Also haben wir da uns so ein bisschen ausgetauscht mit denen und hast du schon gemerkt, ne? Es war so eine Stimmung, ah, toll und cool, dass ihr wieder da seid und so. Freut uns richtig. Aber nach dem Spiel kamen die auch an, oh, gegen den HSV nicht gewonnen und so, ne? Viel zu wenig, ne? Und so. Und jetzt siehst du halt, Gladbach, ja, die spielen halt auch nicht gut. Und wir sind da so weggefahren aus Gladbach. 0-0 auswärts. Cool. Irgendwie, also war ja wirklich kein gutes Spiel, kein Grund, sich da irgendwie zu freuen, aber irgendwie war die Stimmung da bei uns auf der Rückfahrt ganz gut so, ne? Weil du auch nicht weißt, wo du stehst. So. Und das ist möglicherweise beim HSV jetzt so ein bisschen so der Unterschied, dass man 7 Jahre lang jedes Spiel eigentlich gewinnen musste. Ne? Der große HSV kommt hier aufs Dorf nach Elversberg und peinlich schon wieder an der Kaiserlinde verloren und die und so. Und jetzt bist du halt in Anführungsstrichen wieder in deinem angestammten Habitat angekommen, aber mit einer demütigen Haltung, die sie hoffentlich behalten. Und mit einer Ruhe vor allen Dingen auch, ne? Also ich hatte echt schon ein bisschen Sorge nach einem schlechten Saisonstart und so, wo man auch sagen muss, in München eigentlich auch noch Glück gehabt, dass es nicht, ne, ich weiß nur, nach 30 Minuten oder 29 stand es ja 4-0. Der erste Schuss war gleich drin und so. Erste Aktion, gleich eine gelbe Karte für unseren Innenverteidiger. Und dann meinte mein Kollege am Radio nur, nach dem 4-0, ich rechne mal hoch. Ich sage, Teufel tust du, rechnest hier gar nicht hoch. Ne? Aber ich sage es ganz ehrlich, jetzt kann ich es ja sagen, ich hatte zu Hause in Vorbereitung auch nachgeguckt, wann es in der Bundesliga das letzte Mal ein zweistelliges Ergebnis gegeben hat, ne? Um das parat zu haben. Also ich hatte das durchaus auf dem Radar als Option. Und wenn Bayern da ernst gemacht hätte, wäre es auch in die Richtung gegangen, glaube ich. Ne? Und da hast du dann schon wieder die Sorge geredet und deswegen finde ich das interessant, was bei VfL Wolfsburg gerade passiert, dass dann wieder alles umgeschmissen wird. Ne? Also klar, die Entwicklung jetzt 4 Spiele nicht gewonnen. Das ist ja dann der typische Reflex. So, ne? Aber mir geht das manchmal viel zu schnell. So, die Leute haben, ich weiß, die Zeit hat man nicht, aber bei uns kann man es, glaube ich, ganz gut sagen, weil sie sich für einen Trainer, für so einen Entwicklungstrainer entschieden haben und der auch immer gesagt hat, ich brauche auch ein bisschen Zeit, so, ne? Und wenn du jemandem die dann gibst, dann merkt man relativ schnell, wo dann der Unterschied ist zu einem Fan, der alle 2 Wochen mit seiner Dauerkarte sich da mal was anguckt und ansonsten fleißig Kicker liest und meint aber eigentlich Bundestrainer zu sein. Und jemandem, der bei jedem Training dabei ist und die Mannschaft und die Spieler kennt. So, ne? So ganz oft, dass ich auch gefragt werde, ja, warum spielt denn Glatzel nicht jetzt und so, ne? Oder was ist denn mit dem und dem Spieler los, ne? Warum? Was ist eigentlich mit Bakariata? Warum ist der so weit hinten dran? So, und da muss man doch ganz ehrlich sagen, warst du jetzt beim Training die letzten Wochen? Wie oft warst du da? Ne? Ich war jetzt nicht da. Und ich würde erstmal sagen, das wird schon seinen Grund haben. So, ne? Die werden schon, wenn wir nicht absichtlich die besten Spieler nicht aufstellen oder den und den in die Startelf und den nicht. Das geht mir manchmal so ein bisschen, ist sehr schnell heutzutage, dass von außen gesagt wird, ne? Und es wird meistens über Spieler geredet, die gar nicht im Kader sind oder auf der Bank sitzen und nicht über die, die gespielt haben. So, ne? Und dass sich da ein Trainer mal vertun kann und möglicherweise dann den Falschen aufgestellt hat, geschenkt, ne? Macht jeder andere im Büro, macht auch Fehler und gibt eine E-Mail ab, da wo 5 Rechtschreibfehler drin sind. Das passiert so, ne? Und da fehlt mir so ein bisschen diese Fehlertoleranz so oder auch dieses, aber das hast du wahrscheinlich nicht bei, in so einem Business, wo es um viel Geld geht, dieses Vertrauen drauf, gibt den Leuten doch Zeit, so, ne? Und in Wolfsburg, eurem Trainer, wird jetzt offenbar die Zeit noch gegeben, finde ich eigentlich gut, ne? Auch wenn ich weiß, nachdem wir das Ergebnis gehört haben, Wolfsburg-Stuttgart, da war bei einigen von uns die erste Reaktion, oh Gott, hoffentlich schmeißen sie jetzt den Trainer nicht raus. Ne? Hoffentlich behalten sie den noch bis zum HSV-Spiel. Dann sind unsere Chancen ein bisschen größer, als dass neue Besen am Werk sind in den Allerwiesen.
Naja, der HSV muss Ende November dann gegen Stuttgart ran. Da können wir dann schauen, was draus wird. Aber wir blicken erstmal nach vorne, nach Wolfsburg. Wenn du auf die kommende Begegnung schaust, was denkst du, wird uns spielerisch erwarten?
Boah, schwierig, ne? Also, ich glaube, in Hamburg ist es so mittlerweile auch, dass das Publikum, finde ich, ein ganz gutes Gespür, was auch immer nicht immer der Fall war, so dafür hat. Und dann auch möglicherweise, ne, sind wir noch nicht beim Spielerischen, sondern erstmal beim Atmosphärischen, wirklich in so einem Spiel, von dem ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr eng wird, der Faktor sein könnte, so, zugunsten des HSV. Vielleicht auch dann in meiner Analyse das Problem, was es in Wolfsburg gibt, ne? Dass du irgendwie, weiß ich nicht, jetzt 12 Spiele saisonübergreifend zu Hause nicht mehr gewonnen hast, dass dann, wenn ein Spieler den Ball nicht stoppt und er ihm ins Ausrutscht, dass es dann hämischen Applaus gibt und so. Sowas kannst du natürlich gar nicht gebrauchen, das macht ja keiner mit Absicht. Aber wenn du das Gefühl hast, hier in unserem eigenen Wohnzimmer sind auch noch Leute, unsere Leute gegen uns oder lachen sich aus Enttäuschung auch noch kaputt über uns, das wird's, glaube ich, an diesem Wochenende in Hamburg, den Faktor wird es nicht geben, ne, sondern im Gegenteil. So, und spielerisch muss man schon sagen, dass der HSV mittlerweile so eine Mannschaft ist, die sehr, sehr gut umschalten kann. Ne? Also wenn ich die Wolfsburg-Perspektive mal einnehmen müsste, dann würde ich sagen, da müsst ihr aufpassen, sozusagen, dass auf diese Neudeutsch, Fußballer, Neudeutsch Umschaltsituation. Da ist der HSV mittlerweile sehr gut und das, was ich eingangs sagte, hat auch das Tempo, ne? Nach vorne. Ne? Ob das ein Königsdörfer ist, der einfach schnell ist, ob das ein Philipp ist, Dompe müssen wir nicht drüber sprechen, ne? Der dann auch jedem Spieler, jedem guten Verteidiger Probleme bereiten kann, wenn er einen geraden Weg sieht. Da ist offensiv schon Alarm angesagt. So, ne? Und muss man dann gucken. Also ich glaube, interessant wird es, man sieht das ja häufiger jetzt mal, ich glaube sogar bei Stuttgart-Wolfsburg haben die Stuttgarter nicht den Anstoß gleich mal irgendwie Richtung Eckfahne genagelt oder sowas, also freiwillig den Ball weggegeben. So, ne, also ich glaube, so den Ball will eigentlich keiner so richtig haben, ne? Beide Mannschaften werden drauf lauern, auf diese immer wichtiger werdenden Umschaltmomente. Und da wird, glaube ich, spannend sein, wer dann tatsächlich mit dem Ball auch am meisten anfangen kann und nicht gegen den Ball. Ne? Oder ich glaube, das andere können beide gut mit dem Ball, wer mit dem Ball vielleicht besser umgehen kann am Sonnabend, der wird möglicherweise als Sieger den Platz verlassen.
Fangfrage zum Abschluss. Wo sind denn im Moment noch unsere Problemzonen, Schwachstellen, wo der VfL Wolfsburg dann gut angreifen könnte?
Ja, am Anfang hätte ich gesagt defensiv, ne? Fand das die letzten Spiele sehr gut, ist relativ schwierig, ne? Also selbst wenn ich es jetzt wollte, Tipps zu geben, fällt es mir recht schwer. Ne? Ich finde schon, dass der HSV die Schwächen, die er hatte, nämlich auch defensive Langsamkeit oder dann auch nicht die Kompaktheit, ganz gut behoben hat. Also möglicherweise würde ich sagen Standards. So, das ist doch ab und zu nochmal, also das Defensivverhalten bei Standards, ne? Also ich weiß noch, im Derby hier, St. Pauli, zweiter Spieltag, spielt St. Pauli halt zweimal eine kurze Ecke. Und beim ersten Mal geht es noch gut, beim zweiten Mal ist das Ding dann drin, ne? Und ein paar Spiele später wieder das Gleiche, so, ne? Wo man so denkt, oh, Videoanalyse habt ihr St. Pauli aber geskippt oder was? Das gibt's ja nicht. So, und jetzt, also klar, hast du hinten jemanden drin wie Vuškovic, der für sein Alter da schon echt einen sehr erfahrenen Eindruck hinterlässt. Ich finde schon, dass sie es ganz gut machen, aber wenn, dann geht vielleicht was über Standards, ne? Maxi Arnold seinen Fuß da nochmal ein bisschen polieren und gute Freistöße und Ecken schießen, dann ist was möglich so, ne? Also wo ich früher gesagt habe, diese, oder wo ich auch glaube, was ich gerade eben sagte, diese Umschaltmomente, da finde ich, ist der HSV im Rückzugsverhalten echt tatsächlich auch eine Liga besser geworden als noch in der vergangenen Saison. Was nicht heißt, dass sie da auch verwundbar sind, ne? Aber ruhende Bälle so teilweise ein bisschen drömelig, das könnte was sein.
Dein Tipp für Samstag?
Also ich hoffe auf einen knappen, ich glaube wirklich, habe ich ja gesagt, dass es knapp wird. Ich hoffe auf einen knappen HSV-Sieg, 2-1. Glaube aber, dass es 1-1 ausgehen wird.
Wir sind gespannt, wie ich immer am Ende eines Kombinationsspiels zu sagen pflege. Bei mir zu Gast war heute in einem etwas längeren Kombinationsspiel XXL Bruder Jürgen Trede vom HSV Netradio. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne und euch eine gute Reise nach Hamburg und trotz meines Tipps eine schöne Rückreise ohne Punkte.
Also nach diesem Spruch, ne, da müsste ich dir jetzt eigentlich die Freundschaft kündigen. Für mich gilt grundsätzlich immer, Herkunft geht vor Heimat. Und selbst wenn ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehne, eines werden wir am Samstag definitiv nicht tun. Und das ist euch 3 Punkte schenken. Dino und Aufstieg hin oder her, ja, da hört die Freundschaft nun wirklich auf. Die Punkte nehmen wir mit. Hoffentlich. Das war's für diese Woche. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Diesen findet und hört ihr überall dort, wo es eben Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Am Samstag sind ab 15.15 Uhr Malte Truxius und Dennis Lindner für euch live on air bei Wölferadio Arena Live aus dem Volksparkstadion in Hamburg, wenn es gegen den Hamburger SV geht. Die nächste Podcast-Ausgabe hört ihr dann am kommenden Donnerstag. Da ist Kollege Lenny Nero wieder für euch am Start. Bis dahin verabschiede ich mich mit grün-weißen Fußballgrüßen aus Hamburg. Tschüss, sagt Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Dein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen.